Okay, dann ich habe eifrig mitgeschrieben. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Zuallererst mit dem Copyright und Copyleft. Also wir sind richtig stolz drauf, dass wir das drunter geschrieben haben. Ich sage aber jetzt, warum das kann man ohne Vorwissen nicht wissen. Die Übersetzung ist organisiert worden von der Buco Pharma Kampagne. Medico arbeitet seit Jahren mit der Buco Pharma Kampagne zusammen und das war ganz schwierig, weil wir mehr Geld haben, größer sind, wir sind 20 Leute, wir haben mehr Geld und wir haben die Buco Pharma Kampagne in der Vergangenheit immer wieder mal, gar nicht jetzt böse absichtlich, aber es ist einfach passiert, platt gemacht, weil wir einfach schneller gearbeitet haben, als die drei Leute in Bielefeld das getan haben. Und ich gehöre zu den Leuten, die jetzt noch nicht so lange bei Medico sind, ich bin seit 97 da, und wir haben eine lange interne Auseinandersetzung gehabt über die Art und Weise, wie Medico als eine linke Organisierung, die für linke Organisationen relativ viel Geld hat, mit anderen Gruppen in diesem Feld umgeht. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, dass Medico bei der Buco Pharma Kampagne anfragt, ob wir dieses nachdrucken dürfen und so weiter und so weiter. Und insofern bin ich stolz darauf, dass das da steht, weil es innerhalb Medicos einige Mühe gekostet hat, die Leute drauf zu bringen. Es geht überhaupt nicht drum, das einzuschränken. Die Buco Pharma Kampagne gibt das sowieso frei. Es ist eine symbolische Geste von Medico gegenüber der Buco Pharma, dass das so nicht mehr läuft. Das weiß ich. Ja, es ist aber ganz umgedreht. Buco Pharma ist eine kleine Klitsche und wenn wir jetzt einfach hingegangen wären und hätten das nachgedruckt, wäre das einfach kein guter Stil. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Es ist schon klar, aber es ist auch nicht so wichtig letztendlich. Es gibt keine Hinder. Jeder kann das muss es jetzt auch nicht mehr nachdrucken, weil Medico das immer sozusagen in entsprechender Auflage nachdruckt. Der Punkt war einfach, dass man das nicht. Wir haben das ein paar Mal gemacht, den Buco Pharma Leuten einfach was weggenommen. Das ist nicht korrekt in dem Sinne, weil die drei Leute in Bielefeld sich riesen Mühe gemacht haben. In Frankfurt wurde das schlicht und einfach übernommen. Das ist ein anderes Problem. Wir sind jetzt keine Pharmafirmen, weil es ist nicht. Es ist eine ganz wichtige Geste gewesen, um die Zusammenarbeit mit Buco Pharma besser zu gestalten, als es früher war. Man kann es einfach von unserer Homepage runterladen. Man kann es auch von der Homepage von Buco Pharma und kann es. Das geht. Das war einfach nur. Wir haben das auf Papier gedruckt und mir war es sehr wichtig, klar zu machen, auch im Dings, dass es nicht auf unser Mist gewachsen ist, dass die Übersetzung auf Buco Pharma zurückgeht. Das hat Medico früher nicht gemacht. Insofern ist es besser, dass es das jetzt tut. Ja. Das ist eine Verneigung gegenüber den drei Leuten in Bielefeld. Die Nord-Süd-Frage. Ich versuche das irgendwie halbwegs systematisch zu machen. Es gehört zum Elend der bestehenden Zustände, dass es eine Hierarchie des Elends gibt. Und das, noch wenn man nachdenkt, wie man das in irgendeiner Art und Weise, und wenn man jetzt nicht einfach Utopien ausmalt, das soll morgen überall der fröhliche Kommunismus sein, sondern wenn man sich das ausdenkt, wie ein langer Weg dahin geht, dann sind ganz viele Überlegungen von ganz vielen Leuten in Europa, und die sind vermutlich auch richtig, dass sozusagen die nächste Welle, in der man sich vorstellen kann, dass man die wirklichen Machtverhältnisse ändert, dass die nächste Welle so geht, dass man das nicht mehr im deutschen Rahmen alleine machen kann, auch nicht mehr nur im französischen, nicht mehr nur im britischen, sondern dass der nächste politische Raum, der wahrscheinlich tatsächlich das Feld sein wird, um sozusagen eine politische Wende in den nächsten Jahren zu erreichen, der europäische Raum sein wird. Das ist ein Fortschritt gegenüber früher, wo man sozusagen den eigenen Nationalstaat als den politischen Horizont immer nur gedacht hat. Ich glaube, dass das in gewisser Weise so kommen wird. Ich glaube, dass das anders auch gar nicht gehen kann. Das Insistieren auf der Hierarchie des Elends und dass die Umstände nochmal anders sind, ist, glaube ich, deswegen wichtig, um nochmal gegenüber denjenigen, die sich jetzt relativ konkrete Gedanken machen über ein gesamteuropäisches Sozialmodell, sozusagen als den nächsten pragmatischen Schritt, den man sozusagen real utopisch denken kann. Wenn man das tatsächlich, und ich glaube, dass es daran gar kein Vorbei gibt, weil es kleiner nicht mehr geht und weil es noch größer, glaube ich,
eine abstrakte Utopie wäre. Man muss aber den Umstand, dass diese Welt in einer Hierarchie des Elends organisiert ist, glaube ich, so oft es irgend geht, klar machen, um, wenn das denn so kommen sollte, dass es in der bestimmten Wende, und in Frankreich gibt es ja nun die besten Szenen dafür, wenn es ein erneuertes europäisches Sozialmodell geben kann, geben wird, um klarzumachen, dass dieses, damit es funktionieren kann, auch nur, zunächst mal in den bestehenden Macht- und Kräfte- und Ausbeutungsverhältnissen auch des Nord-Süd-Verhältnisses verortet bleibt. Ein europäisches Sozialmodell wird im ersten Schritt deswegen möglich sein, weil Europa den Zugriff auf so viel mehr Ressourcen hat, als das afrikanische oder lateinamerikanische Länder haben, dass noch dieses Sozialmodell sozusagen mit diesem Makel behaftet sein wird. Es sollte kein Grund sein, nicht das zu versuchen, doch gleichzeitig muss man das stetig mitdenken. Das hat bei mir sozusagen in meiner politischen Entwicklung dazu geführt, sozusagen mich auf diesem Feld Internationalismus, Nord-Süd-Verhältnis dort prima aktiv zu sein, weil mir das die Möglichkeit gibt, sozusagen da immer wieder den Finger in die Wunde legen zu können. Nord-Süd meine ich nicht in einem, oder kann man heutzutage nicht mehr in einem im engeren Sinn des Wortes geografischen Sinn meinen. Wir hatten neulich die indischen Kollegen bei uns im Haus und da haben wir eine Diskussion gehabt, eine politische, und da wurde dann, was tatsächlich einer der Schrecken oder so der Gründe für Pessimismus ist, da wurde zum Thema, dass eines der größten Probleme, das wir haben, darin besteht, dass im Unterschied zu so einem marxischen Bild, man hat eine ganz kleine Minderheit von Superreichen und eine riesige Masse von Verelenden, dass das leider politisch so nicht stimmt, weil es ein Phänomen gibt, das Marx in dem Ausmaß so noch nicht kannte, nämlich die globalen Mittelklassen, die bereit sind, für die Wahrung ihrer real existierenden Privilegien sehr viel mitzumachen, die zum Teil zynischer auftreten als Leute aus der Oberschicht. Das ist eines, glaube ich, der zentralen politischen Probleme, das wir haben. Und der indische Kollege hat an dieser Debatte teilgenommen und sagte, ja, das stimmt, und dieses Problem haben wir noch viel schlimmer wie ihr, denn unsere Mittelklasse ist viel größer und viel mächtiger wie eure. Warum ich das erzähle, ist, um zu sagen, dass das Nord-Süd-Verhältnis, von dem man sozusagen bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts oder bis zum letzten Drittel tatsächlich in einem geografischen Sinn reden konnte, und von dem man immer noch in bestimmter Hinsicht in einem geografischen Sinn reden kann, dass man das aber immer weniger wird tun können. Weil die Verhältnisse sich rasant ändern auf ein ganz anderes Bild, das nämlich geografisch gar nicht mehr zu fassen ist. Ein Bild nämlich, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann wie ein Leopardenfell, oder dass man sich vorstellen kann wie Meer oder See mit Inseln drin. So wie die Dynamik der Verelendungs- und Verarmungsprozesse, die seit den letzten 30, 40 Jahren läuft, ist so, dass sozusagen das Meer oder die gelbe Fläche des Elends immer größer wird und die Inseln oder die schwarzen Punkte des relativen Wohlstands immer kleiner werden, aber dafür überall verteilt sind. Es gibt den Norden, und oder Norden, Süden, oder wenn ich sage schwarz und weiß, dann mache ich das auch groß geschrieben. Damit meine ich nicht unbedingt weißhäutig und dunkelhäutig. Es gibt den Norden in Europa ebenso sehr wie in Indien oder wie in Südafrika. Es gibt in Johannesburg Viertel, die gibt es wahrscheinlich in der ganzen ehemaligen DDR nicht, an Luxus und an Reichtum an einem Ort konzentriert. Insofern löst sich das auf, ist es eine Provision, man muss es immer abgelöst vom geografischen Denken. Es ist aber gut, die Geografie mitzudenken, weil es ist dennoch zu einem erheblichen Teil natürlich immer noch so. Ja, aber es löchert sich, und eines der politischen Probleme, die wir haben, ist genau dieses, dass das sich das so löchert, dass das nicht in eine so klare und eindeutige Spaltung läuft, sondern dass wir tendenziell den Süden inmitten Deutschlands haben, in bestimmten Gegenden. Ich war letztes Wochenende in Rostock. Ich würde sagen, dass Rostock tendenziell, ich kenne mich hier in Leipzig nicht aus, aber Rostock, ich würde sagen, dass das im Vergleich zu Frankfurt eher Süden ist als Norden. Das muss man mitdenken, diese Veränderung. Das Wichtige aber ist, sich diese Hierarchie des Elends klarzumachen, liegt darin, dass, wenn man nicht abstrakten Utopien verfällt und sozusagen morgen alles für alle gebonkt haben will, was nicht gehen wird, dann wird man beschränktere Projekte, politische Projekte denken müssen, und die werden ihre Probe sozusagen an dem Punkt haben, wie sie sich zur Hierarchie des Elends verhalten. Also wie verhält sich ein möglicher ich halte das für eine Realutopie und nicht für eine pragmatische, für eine abstrakte Utopie. Ein sozusagen erneuertes Sozialmodell in europäischer Dimension, wie dieses sich zu seiner eigenen Platzierung in dieser Hierarchie des Elends verhält, wird eine ganz entscheidende Frage sein. Und von daher ist es wichtig, sozusagen sich diesen Punkt, dass eigentlich ein emanzipatorisches politisches Projekt eigentlich immer im radikalen Sinne selbst ein internationalistisches oder ein globales Projekt sein muss. Diesen Punkt muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen, auch wenn man sozusagen die gesellschaftliche Alternative, an der wir hier arbeiten können, glaube ich, pragmatisch gesehen, eine europäische sein wird. Aber gerade weil das so ist, ist sozusagen das von vornherein in globale Dimension immer mitzudenken, von entscheidender Bedeutung. Ich glaube, die Probe, die noch nähere Probe, als wie stehen wir zu Afrika sozusagen, diejenige sein wird, wie wir zu den Leuten stehen, die unter uns leben und die nicht von deutscher Herkunft sind. Und wie Staatsbürgerschaft zum Beispiel in einem erneuerten europäischen Sozialmodell definiert wird, wie der Zugang zu Staatsbürgerschaft sein wird, wie der Zugang zu sozialen Rechten sein wird, das werden entscheidende Proben sein. Und deswegen immer wieder, glaube ich, ist es notwendig, auf diese Hierarchie des Elends zu verweisen. Mit der Hierarchie des Elends hängt das Problem zusammen, was du sie aufgeworfen haben, wiederholt, dass diejenigen, die am dringendsten eine gesellschaftliche Alternative nötig haben, nicht unbedingt diejenigen sind, die auch am entschiedensten dafür eintreten. Ist schlicht und einfach, glaube ich, das nächste Grundproblem politischen Handelns und man wird auch hier pragmatisch nicht drum rumkommen, diesen Punkt so anzuerkennen. Und dann, wenn man versucht, wie geht man das an, bricht die Problematik auf die, da geht leider keiner so richtig gut drauf rein. Deswegen sage ich, versuche ich es jetzt nochmal. Diese Doppelfigur von dem öffentlichen Sektor, der den Zugang aller bereitstellt und garantiert, und die Frage der Beteiligung, wozu gehört auch Erziehung und Bildung und alle diese Maßnahmen. Also wie macht man eine Aufklärung, um den Leuten zum Beispiel zu sagen, dass gezuckerter Tee für die Kinder schlecht ist. Man muss diese Arbeit zum Beispiel, man muss die in dieser Doppelung denken, dass man den Zugang zum entsprechenden Wissen schon, damit fängt das an, öffentlich garantiert. Und gleichzeitig muss man die Beteiligung mitdenken, weil diese Fragen, würde ich jetzt behaupten, sich, und wenn es noch so sehr sozusagen medizinisch sich klären lässt, im Letzten für Leute nie eindeutig zu regeln ist. Das Recht auf Gesundheit darf nie in eine Pflicht zur Gesundheit umschlagen. Wir haben eine Debatte gehabt, auch wieder neulich bei Medico, über ein bestimmtes Problem. Wir sind beteiligt an mehreren Kampagnen, die im Süden stattfinden, in Ländern, in denen Bürgerkrieg geherrscht hat und wo es heute sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommissionen gibt und wo auch die Frage der Entschädigung der Opfer des Bürgerkriegs ein ganz zentrales gesellschaftliches Problem ist. Und jetzt ist es sicher richtig auf der einen Seite, und das war der Streit, den wir da hatten, dass man solche Entschädigungszahlungen, zum Beispiel für ein Dorf in Guatemala, das während des Bürgerkriegs dreimal von der Regierung Soldatesca überfallen worden ist. Dass man, wenn man Entschädigung fordert, die Leute selber fordern Entschädigung. Entschädigungskampagnen sind einfach eine ganz breite politische Aktivität in vielen Ländern des Südens. Jetzt ist es richtig, das so zu denken, dass man die Entschädigung als Entschädigung des ganzen Gemeinwesens denkt. Also zum Beispiel sagt, Entschädigung muss bedeuten, es muss da eine Schule aufgebaut werden. Da hat es noch nie eine gegeben. Zur Entschädigung gehört, dass dort endlich eine Schule aufgebaut wird. Gleichzeitig gibt es aber individuelle Entschädigungszahlungen. Das haben die Leute auch erkämpfen können. Und jetzt gibt es ein Problem, dass nämlich es ging um ein Dorf in Guatemala, dass die Leute, die also da muss, um die individuelle Entschädigung zu bekommen, muss man nachweisen, dass ein eigener Familienangehöriger umgekommen ist. Den Nachweis können einige der führen, denen das passiert ist, dann bekommen sie diese individuelle Entschädigung. Das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert waren, bestand darin, dass ein armer guatemaltekischer Bauer, der plötzlich diese Entschädigungszahlung bekommt, in dem Elend, in dem er lebt und mit den Erfahrungen, die er auf dem Buckel hat, natürlich was macht? der will noch nicht mal weggehen, der verjuckst die Kohle. So, und eine Kollegin hatte das vorgetragen und hatte das dann in voller Empörung, das muss man verhindern, das kann man so nicht machen. Und dann haben wir gesagt, halt, Moment, hallo. Ja? Natürlich ist es im Prinzip richtig, zu sagen, okay, es muss eine Beratungsstelle geben, die demjenigen sagt, hör mal zu, es ist besser, ja. Dennoch muss man das Recht dieses Menschen darauf, diese beschissenen 200 Dollar mehr sind es nicht, das ist in Guatemala sehr viel, auf den Kopf zu kloppen. Ja. Das muss man mitdenken. Sonst ist nämlich der Sprung vom Recht auf Gesundheit auf Pflicht auf Gesundheit und der Sprung von Demokratie im Interesse aller und einem öffentlichen Sektor im Interesse aller zu einem öffentlichen Sektor, der entscheidet, was für alle gut ist, dann ist der ganz leicht gemacht. Ich sage das jetzt nur als Metapher dafür, dass man immer diese beiden Momente mitdenken muss. Der Zugang muss natürlich der sein, das ist vielleicht ein europäisches Vorurteil, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, dass man so weit als möglich Wissen bereitstellt und dieses Wissen so nah wie möglich an die Leute bringt.
Ja. Also gerade was Prophylaxe-Geschichten angeht. Ja. Also Krebsvorsorgeuntersuchungen, die sogenannten Übelleistungen, glaube ich, Stiftung waren sich ganz ehrlich, die alle irgendwie von einer sind. Also unter anderem, wo man halt schon, also wo ich das Problem sehe, dass man dort halt eine wirklich neutrale Information für die Bürger jetzt immer hier in dem Land bringen könnte. Mhm. Ja. Ich muss aber, ja, die Worte bisschen, genau.
Ach so.
In der Kneipe einen großen Tisch oder was zusammendrückt, dann weiterstellt man aber eben so.
Ich würde ganz zum Abschluss sozusagen, weil ich wieder eins vergessen habe, was ich immer wieder vergesse, ich kann mich einfach nicht dazu bringen, das konsequent zu machen. Eigentlich würde ich immer gerne einen Zettel auslegen, wo man seine E-Mail-Adresse niederschreiben kann und dann das Mindeste, was wir zum Beispiel machen, die Frage, wie kann man irgendwie mitmachen, ist, dass es so einen regelmäßigen E-Mail-Newsletter gibt, wo unterrichtet wird, was ist gerade Ambach, also was planen wir, was machen wir und so weiter. Jetzt habe ich wieder diesen Zettel vergessen, jetzt ist es zu spät, deswegen sage ich jetzt eines, wer interessiert ist daran, kann sich ganz einfach melden an info@medico.de und sagen, dass er in diesen Newsletter einbezogen will oder was immer auch sich zunächst mal an Materialien bestellen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, da hinten am Tisch liegt es aus und es gibt eine Webseite, auch ganz einfach www.medico.de. Um die Frage dieser Organisierung und so weiter und das, was man tun kann. Ich kann einfach nur sagen, ich finde diese Mittwochs, ich weiß nicht, ob die immer so sind jetzt hier, aber das ist einfach ein Punkt, wo das anfängt, schlicht und einfach. Und diese Orte sich einzurichten, zu behalten und zu sehen, wie man damit auch auf die Straße gehen kann und in den Alltag gehen kann, was die andere Frage ist. Also auf die Straße mit der Forderung nach dem öffentlichen Sektor und in den Alltag gehen mit der Frage, dass alle beteiligt sein sollen an der Frage danach, was ein gutes Leben wäre. Ich glaube, dass die beiden Sachen nicht voneinander zu trennen sind. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr.
Und unten ist noch ein großer Tisch dann, ja?
Und hat es geklappt?
Ja.